ARD. SWR Kultur. Forum.
Mit Geli Henselt und dem Thema Made in Europe. Neue Chance für die Wirtschaft? Es klingt ja erstmal nach einer guten Idee. Aufträge oder Gelder von der EU sollen in Zukunft nur Firmen bekommen, die zumindest teilweise hier bei uns produzieren, sodass in Europa neue Jobs entstehen und alle sich auch an die gleichen Regeln halten müssen. Genau das will die EU-Kommission und plant deshalb ein neues Gesetz. Ist Made in Europe oder Buy European die richtige Antwort auf Donald Trumps Zollpolitik und auf die Neuordnung des Welthandels? Oder kommt es uns teuer zu stehen, wenn wir uns ein Stück weit auch abschotten? Europa sucht gerade einen Ausweg aus der Wirtschaftskrise. Aber wie dieser Ausweg aussehen kann, darüber herrscht Uneinigkeit. Deshalb diskutieren wir diesen Vorschlag jetzt hier und heute im Forum und wir besprechen an dem Tag, an dem Bundeskanzler Merz offiziell zu Besuch in Washington ist, auch was Made in Europe für die Zusammenarbeit mit Handelspartnern wie den USA bedeuten könnte. Mit dabei in diesem Forum ist Clemens Kober. Er ist Außenwirtschaftsexperte beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag. Mit dabei ist auch Silke Wettach. Sie beschäftigt sich als freie Journalistin auch mit Handelspolitik. Und mitdiskutieren wird auch Kaspar Domen. Er ist Journalist bei Table Media. Herr Domen, die USA und auch China machen der EU ja schon lange vor, wie sich heimische Unternehmen gezielt unterstützen lassen. Ist es jetzt einfach mal an der Zeit, dass Europa da auch nachzieht?
Naja, ich würde sagen, die Spielregeln auf der Welt haben sich verändert, weil sich eben einige Player wie China und die USA nicht mehr an die Spielregeln halten, die wir in den letzten Jahrzehnten hatten, an die wir uns gewöhnt hatten, mit denen Deutschland gut zurechtgekommen ist und auch große Teile Europas. Und jetzt muss man halt überlegen, wie reagiert man auf das, was die anderen machen. Und da finde ich diese Idee mit Made in Europe einen Schritt in die richtige Richtung.
Da sind Sie nicht der Einzige. Mehr als 1000 Chefs und Führungskräfte aus europäischen Unternehmen haben einen Appell unterzeichnet, in dem sie Made in Europe fordern. Herr Kober, die Deutsche Industrie- und Handelskammer steht dieser Idee trotzdem kritisch gegenüber. Warum denn?
Ja, also um vielleicht die Debatte ein bisschen einzuordnen. Wir haben in Europa und auch in Deutschland zunehmend ein Wettbewerbsfähigkeitsproblem. Seit 2019 ist die Weltwirtschaft um 19% gewachsen. In Deutschland haben wir seitdem Stagnation. Vor dem Hintergrund sehen viele Unternehmen den Druck, dass sich was verändern muss und wurde gerade schon angesprochen. Die Handelspolitik entwickelt sich zunehmend in Richtung Machtpolitik. Die Regeln, die vereinbart wurden, auf die können sich die Unternehmen auch in Deutschland immer weniger verlassen und diese wirtschaftlichen Abhängigkeiten, die wir im Ausland haben, die werden auch zunehmend genutzt, um mit Zwangsmaßnahmen Einfluss zu nehmen auf die EU. Deswegen ist es gerade in sicherheitspolitischen Bereichen nachvollziehbar, aus Wirtschaftssicht in Richtung Buy European zu gehen. Aber grundsätzlicher Art klingt sowas vielleicht mal gut, aber wenn man das zu Ende denkt, ist es natürlich schwierig. Es bedeutet einen sehr tiefen Eingriff in die unternehmerische Freiheit. Da geht es um Detailsteuerung von Produktionsentscheidungen, Investitionsentscheidungen. Und das wird natürlich Kosten verursachen für die Unternehmen. Das wird zu Bürokratie führen und den Wettbewerb verzerren und Inflation antreiben. Das heißt, solche Überlegungen müssen wir uns ganz genau stellen und ganz genau abwägen, gerade auch als exportstarke Nation. Ne? Jeder vierte Job in Deutschland hängt am Außenhandel, in der Industrie. Jeder zweite und Gegenmaßnahmen werden Drittstaaten sicher auch auf solche Maßnahmen ergreifen.
Frau Wettach, was würden Sie sagen? Weltweite Handelsauseinandersetzung, zunehmender Protektionismus. Braucht die EU welche auch immer Strategien, dass man sich da eben in Zukunft auch behaupten kann?
Die EU braucht ganz sicher Strategien, aber nicht so eine Strategie wie Buy European. Und mir fehlt eben bei Buy European der strategische Ausblick. Im Grunde geht es ja sehr stark um China, weniger um die USA. Ökonomen haben gerade für die französische Regierung einen Bericht veröffentlicht. Da ist die Rede von der Dampfwalze China. Da wird gesagt, mittelfristig ist in Deutschland 70% der Industrieproduktion gefährdet, direkt durch chinesische Konkurrenz. Das hat aber auch sehr viel damit zu tun, dass chinesische Unternehmen in vielen Bereichen mittlerweile technologisch sehr gut mithalten können oder sogar überlegen sind. Wenn man da Buy European einführt, kauft man sich Zeit, aber europäische Unternehmen werden davon nicht wettbewerbsfähiger. Letztendlich empfinde ich das als Schuss ins eigene Knie. Und der Chef des Münchner IFO-Instituts hat gesagt, nur wenn es die Amerikaner und die Chinesen auch machen, man muss nicht jeden Blödsinn mitmachen.
Also ich würde da gerne mal einsteigen. Also ich bin bei meinen Vorrednern, wenn es darum geht, dass natürlich zum Beispiel die Kosten steigen werden. Das ist logisch.
Die Kosten für die Unternehmen die Kosten und damit auch für
die
uns.
Unternehmen und damit hat das Einfluss auch auf die Wettbewerbsfähigkeit. Kann auch und dürfte auch dann auch der Fall sein, dass die Produkte für die Menschen steigen. Aber es ist ja so, wir vergleichen zwei unterschiedliche historische Situationen. Wir kommen aus einer Situation, in der Freihandel jedenfalls zum großen Teil gut funktioniert hat, weil sich global die wichtigen Handelsländer von Deutschland auch daran gehalten haben. Das hat sich jetzt geändert.
Und aber
jetzt
das hat sich auch schon länger geändert. Also wenn wir auf China schauen, dann haben wir diesen Trend ja wirklich schon jahrelang.
Ja, aber was bei China dazugekommen ist, ist, dass sie nun in vielen Industriefeldern eben auf Augenhöhe oder sogar vor Europa spielen. Und wenn man jetzt sehen wird, Fünfjahresplan China wird jetzt demnächst Thema sein, dann werden sie auch wieder angreifen in neuen Themen, also neuen Technologiethemen, die auch Zukunftsthemen sind, wie zum Beispiel Kreislaufwirtschaft. So, und wenn man sich in dieser neuen Welt bewegt, dann geht es ja um die Frage, wie wird denn diese Wettbewerbsfähigkeit steigen? Und da wir in Deutschland, wenn wir mal bei Deutschland bleiben, technologisch in vielen Feldern nicht mehr vorne spielen, müssen wir uns ja überlegen, wie kommen wir wieder nach vorne? Und deswegen muss man eigentlich alles dafür tun, um Innovation zu stärken. Und dafür braucht man aber in einer Situation, wo viele unfair spielen, sozusagen auch Schutzmechanismen für die, die diese Innovationen entwickeln, ob das KI ist oder Cloud-Technologien oder auch natürlich im Hinblick auf unsere militärischen Rückstände, die wir haben und die wir auch sozusagen verbessern müssen. Also in meinen Augen ist das ein Baustein dafür, um eben auch Innovation in Europa und Deutschland wieder vorwärts zu bringen, um dann damit auch wieder auf den Weltmärkten zu reüssieren.
Da wäre ich sehr skeptisch, weil Innovation entsteht eben nicht durch Abschottung.
Man könnte auch sagen, ja, Konkurrenz belebt das Geschäft.
Also genau. Wenn wir historisch zurückgucken und uns angucken, wie sich Industrieländer entwickelt haben und warum, dann kann man eigentlich ganz klar seit der Industrialisierung sehen, dass alle Länder, die neu aufgeschlossen haben und industrielle Technologien entwickelt haben, sich erstmal in Bereichen geschützt haben. Das gilt übrigens auch für Deutschland, als es anfing als Industrieland. Und das gilt für alle asiatischen Tiger, das gilt für China und so weiter. Und wenn wir jetzt in einer Situation sind, wo sozusagen auch wirtschaftlich betrachtet so eine nächste Stufe erreicht werden soll, also wenn wir uns die Transformationsherausforderung, Dekarbonisierung und so weiter anschauen, dann kann man damit argumentieren und sagen, wir sind eigentlich wieder in einer Situation, in der wir einen gewissen Schutz für bestimmte Bereiche der Industrie brauchen, damit an der Stelle was Neues entsteht.
Herr Kober, vielleicht können wir auch noch mal genauer drauf schauen, was diese Idee Made in Europe denn genau bedeuten würde. Also geht es denn um bestimmte Bereiche, bestimmte Branchen? Es soll ja nicht jetzt für alle gelten. Können Sie uns das noch mal ganz kurz erklären?
Ja, sehr gerne. Und ich würde vielleicht gerne noch davor kurz einsteigen in den Punkt mit der Abschottung. Wenn wir uns die Batterieproduktion in Europa anschauen, da sind 4/5 von den Investitionen in Europa sind durch südkoreanische Unternehmen erfolgt. Also die Lieferketten haben sich eben durch die letzten Jahrzehnte an globaler Arbeitsteilung sehr international aufgestellt. Die deutschen Unternehmen sind da überall vorne mit dabei gewesen. Das hat für Wohlstand gesorgt. Solche Lieferketten kann man nicht über Nacht ändern. Das wird alles Zeit benötigen. Das wird Fachkräfte benötigen. Es wurde schon angesprochen, in vielen Technologiebereichen sind wir inzwischen auch zu Teilen abhängig von Technologietransfers aus dem Ausland. Das heißt, aus unserer Sicht sollte man da sehr vorsichtig vorgehen und versuchen, mit Partnern zusammenzuarbeiten, um die strategischen Abhängigkeiten abzubauen. Zu dem Vorschlag, der gerade auf dem Tisch liegt, wir erwarten da natürlich jetzt sehr gespannt, wann die Kommission ihre Dokumente veröffentlicht. Und da gibt es verschiedene Ideen, die da rumschwirren. Sie haben völlig recht, es geht um energieintensive Branchen, gerade im Stahlbereich, im Zementbereich zum Beispiel, Aluminium, die für die Dekarbonisierung natürlich sehr wichtig sind. Aber diese Maßnahmen, die wirken sich natürlich auf alle Unternehmen aus, die in den Lieferketten drin sind, ne? Die dann eben sicherstellen müssen durch Ursprungsnachweise und so weiter, dass dann auch wirklich der Ursprung in Europa drin ist und auch die Investition. Also von daher, die Maßnahmen zielen auf einen Teil der Wirtschaft ab, haben aber Auswirkungen auf einen sehr großen Teil der Wirtschaft.
Aber was genau ist das Ziel? Also gibt es sozusagen unterschiedliche Ziele? Also geht es zum einen darum, dass Europa eben unabhängiger wird, dass wir eine eigene Batterieproduktion aufbauen, damit wir eben nicht mehr von China abhängig sind? Oder geht es darum, dass wir hier in Europa wieder Arbeitsplätze schaffen, dass wir quasi gegen die Deindustrialisierung angehen? Oder geht es um alles zugleich? Oder kann man diese Ziele irgendwie so priorisieren, Frau Wettach?
Das ist ein Problem an dem Kommissionsvorschlag. Das ist nicht klar aufgezeichnet. Ich habe den Eindruck, dass einfach die Nervosität in Europa sehr hoch ist. Wenn man sich anschaut, allein in Deutschland sind in den letzten 2 Jahren pro Monat 10.000 Jobs in der Industrie verschwunden. Es ist extrem viel. Und wenn das in dem Tempo weitergeht, geht das wirklich ja an die soziale Substanz auch in Deutschland. Im Kommissionsvorschlag, also in den Leaks, die wir haben, ist das Ziel vorgegeben, dass in Europas Wertschöpfung 20% aus der Industrie kommen sollen. Das ist nicht neu, die Idee gab es schon mal, als Jean-Claude Juncker 2014 antrat, gab es genau dieselbe Idee. Und die zeigt, dass hier in Brüssel nicht immer sehr ökonomisch gedacht wird, weil wenn nämlich die Produktivität eines Unternehmens steigt oder einer Branche, dann würde der Anteil an der Wertschöpfung schrumpfen, so dass dieses 20%-Ziel eigentlich überhaupt keinen Sinn ergibt. Und für mich ist es so ein bisschen Ausdruck der Verzweiflung. Wir wollen was für unsere Industrie tun, weil das in vielen Ländern für soziale Verwerfungen sorgen wird. Frau von der Leyen sagt jetzt auch immer wieder, Europa muss Industriestandort bleiben. Wir sind ein Kontinent der Industrie. Und gleichzeitig ist mit dem Green Deal eine Dekarbonisierung angeleiert worden, die aber auch negative Konsequenzen auf die Industrie hat. Und für mich ist das Ganze nicht stimmig. Es ist so, dass man jetzt auf einmal merkt, welcher Aufwand mit der Dekarbonisierung verbunden ist. Und vielleicht, um an Kaspar Dom anzuknüpfen, das Ganze kommt mir halt sehr defensiv vor, ne? Also es geht nicht darum, neue Industrien zu schützen, sondern ich habe das Gefühl, es geht eher darum, das Alte zu erhalten. Und das scheint mir ein Problem in Europa zu sein, dass zu wenig Neues kommt.
Aber stimmt das tatsächlich? Also wenn man sich diese Branchen mal anguckt, also klar, da geht es um Stahl, um Zement, aber es geht ja auch um Klimaschutztechnologien, beziehungsweise soll es möglicherweise gehen, um Solartechnik, um Batterien, um E-Autos. Das wären ja dann doch eigentlich Zukunftstechnologien, wo es eher jetzt in die Richtung geht, was Herr Domen gerade gesagt hat.
Wobei, da würde ich mich der Kollegin anschließen. Also es ist natürlich, wenn wir über Batterietechnologie reden, ist das ja eigentlich schon eine, die vorhanden ist. Klar, da gibt es noch Innovationsbedarf. Wenn wir über Chips reden, reden wir auch erstmal über Chips, die eigentlich Standardchips sind, die wir hier jetzt auch bauen wollen. Also an der Stelle würde ich sagen, sind das auch weniger ökonomische Argumente als eben sicherheitsstrategische
Dass wir unabhängiger sind.
Argumente. Und daran müssen wir uns in dieser neuen Welt eben auch gewöhnen, dass nicht sozusagen immer nur Effizienz der Maßstab ist, sondern auch Sicherheit. Und es stimmt, also Europa hat ein massives Problem dabei, sozusagen neue wirtschaftliche Ideen nach vorne zu bringen. Und da sehe ich in dem Plan jetzt auch, also man könnte argumentieren und sagen, es stärkt zumindest die Industriestrukturen, die da sind und die ja jetzt nun auch wichtig dafür sind, auch in diesen neuen Feldern Tritt zu fassen. Es ist ja so, dass auch, weiß ich nicht, Automobilzulieferer sich auch jetzt mit neuen technologischen Bereichen zum Beispiel beschäftigen, und wenn die ein Stück weit auch dann gestützt sind am Ende des Tages, dann könnte da auch Innovation von profitieren. Aber der große Wurf jetzt für Innovation ist das hier nicht.
Wie würde denn so ein großer Wurf für Innovationen aussehen?
Naja, also wenn man an der Stelle wäre, sind, weiß ich nicht, die Pläne zum Beispiel oder die Überlegungen auf Ebene der Europäischen Union, zum Beispiel eine Investment- und Sparerunion, vorwärts zu bringen nach Jahrzehnten, wo man da eigentlich hinsichtlich eines gemeinsamen Kapitalmarkts und damit eigentlich der simplen Frage, wie kriegt man das viele Geld der Sparer in neue innovative Technologien in Europa, ist da eigentlich nichts passiert großartig. Da wäre ja zum Beispiel ein Riesenpotenzial, weil zum Beispiel die ganzen Start-ups, die es gibt, halt in der Phase, wenn es wirklich darum geht, viel Geld auszugeben, viel zu wenig Geld kriegen. Und auch solche Strukturen wie große Cloud-Speicher oder sonst was, da stellt der Kapitalmarkt in den USA locker mal ein paar 100 Milliarden zur Verfügung und in Europa und Deutschland ist da nicht viel. Also sind auch einige, aber viel zu wenig. Also da gibt's Bedarfe.
Und der Binnenmarkt wäre natürlich in dem Zusammenhang auch extrem wichtig, dass europäische Startups einfach einen großen Heimatmarkt haben.
Dass man den Binnenmarkt stärkt oder was meinen
ja.
Sie?
Ja. Mhm. Ja, absolut. Weil wir haben in der Theorie einen einheitlichen Markt in Europa, aber in der Praxis nicht. Da ist die Kommission auch dran, aber auch da wird was kommen, was wahrscheinlich nicht der große Wurf ist. Und es ist sehr spannend, sich mit Startup-Unternehmen zu unterhalten, weil die sagen, wir brauchen auch einheitlichere Regelungen beim Arbeitsrecht, um Leute eben in Europa woanders hinschicken zu können. Während der Pandemie war das ein Riesenproblem, wenn die Leute nach Polen wollten und jemanden pflegen wollten. Dann war auf einmal wirklich das Arbeitsrecht, Steuerrecht, das war ein extremer Kuddelmuddel. Und für kleine Unternehmen ist das nicht leistbar. Die haben ja nicht unbedingt eine große Personalabteilung. Also diesen Binnenmarkt zu stärken. Und da hat Frau von der Leyen in ihrer ersten Amtszeit extrem wenig gemacht, weil sie hat das Instrument des Vertragsverletzungsverfahrens, das ist jetzt leider ein Brüsseler Begriff, ja. Kompliziert. Aber da geht's darum, dass man Mitgliedstaaten sagt, ihr müsst euch an die Regeln halten, ihr müsst den Binnenmarkt respektieren. Da hat sie extrem wenig gemacht, hat Mario Draghi, der frühere Chef der Europäischen Zentralbank, auch in seinem Bericht angemahnt und gesagt, es kann nicht sein, dass das so nach unten geht. Also es gäbe schon genug Hebel, an die man ran könnte.
Kann ich nur beipflichten. Also aus Sicht der Wirtschaft gibt es diese Hemmnisse im Binnenmarkt, die einfach natürlich überproportional die kleinen Unternehmen betreffen. Es gab noch einen anderen Bericht von Herrn Letter. Der hatte diese Hemmnisse für Güter auf einen Zoll von 45% und auf Dienstleistungen sogar auf 110% beziffert. Das heißt,
innerhalb
alles, was
der EU, das muss innerhalb man immer noch EU, mal dazu
genau,
sagen.
Das, ja. Das muss man sich mal überlegen. Eigentlich haben wir einen Binnenmarkt schon seit vielen Jahren, aber es gibt eben immer noch so viele unterschiedliche Regulierungen, die es den Unternehmen dann eben doch erschweren zu handeln. Und wenn wir als Europa natürlich gemeinsam stärker auftreten können, dann haben wir natürlich auch weltweit ein ganz anderes Gewicht in den Handelsverhandlungen da auftreten zu können. Ich meine, wir haben das in der Hand, das sind eigene Regulierungen. Da sind wir nicht von anderen Partnern abhängig in Verhandlungen, das umzusetzen. Und ganz grundsätzliche Art einfach die Standortfaktoren, ne, mit Blick auf die hohen Energiepreise, mit Blick auf Bürokratieabbau, das Wirtschaften zu erleichtern. Ich glaube, das verhindert dann auch, dass wir die Diskussion, die wir jetzt haben, wo eben einzelne Branchen natürlich teilweise unterschiedliche Interessen haben, auch gegeneinander ausgespielt werden können. Ich glaube, alles, was grundsätzlich das Wirtschaften erleichtert, ist ein Gewinn für die Wirtschaft.
Okay, aber da können wir ja auch einfach mal einen Haken dran machen. Also Binnenmarkt stärken, Bürokratie vielleicht abbauen, kann man ja alles machen. Aber man kann ja auch dieses tun, ohne das andere zu lassen. Und deswegen doch nochmal zurück zu Made in Europe oder Buy European. Gibt es Bereiche, wo Sie sagen würden, ja, da macht es eben vielleicht auch aus sicherheitspolitischen Gründen schon Sinn, dass wir diese Strategie weiterverfolgen?
Also zu diesem Thema gibt es in der Wirtschaft, auch gerade in Deutschland, natürlich sehr, sehr viele Diskussionen. Grundsätzlich muss man sagen, viele Unternehmen lehnen eben so eine breite Abschottung von Europa ab, weil eben die Kosten, die Sorge vor Handelsmaßnahmen von Drittstaaten einfach groß sind. Aber wenn wir uns anschauen, kritische Infrastruktur, besondere Energieversorgung, digitale Resilienz, da gibt es zunehmend die Erkenntnis bei Unternehmen, dass diese Abhängigkeiten, strategische Abhängigkeiten, nicht jede Abhängigkeit ist strategisch, nicht jeder Sektor ist strategisch, natürlich zunehmend ausgenutzt werden können von Drittstaaten und da praktisch eine Stärkung von der europäischen Wirtschaftssicherheit nötig sind. Das ist so ein Begriff, der hier in Brüssel seit einiger Zeit verwendet wird, also wie Europa sich besser aufstellen kann, um eben sich zu wappnen gegen so eine machtbasierte Handelspolitik von Drittstaaten. Wie gesagt, nicht jeder Sektor ist strategisch und ich glaube, die Frage ist dann eben auch der Ausgestaltung. Aus unserer Sicht ist es kein Allheilmittel, sondern eher eine Notlösung.
Also ich würde aber auch nochmal auf einen wichtigen Punkt hinweisen. Es ist natürlich klar jetzt in dieser ganzen Diskussion, es gibt Industrien, zum Beispiel wie die Stahlindustrie, die sich viel davon versprechen. Es gibt andere, die Automobilindustrie, die da sehr skeptisch und zumindest der Verband auch dagegen ist. Aber
naja, aber da muss ich gerade mal reingrätschen. Es gibt ja auch CEOs aus der Autoindustrie, ja, also, die sich da ein bisschen anders positionieren.
Ja, aber der Verband der Automobilindustrie ist da schon skeptisch. Aber ich wollte da gar nicht auf diesen Punkt raus, und ich wollte darauf hinaus, dass wenn man sich diese ganze Fragestellung anguckt, man auch attestieren muss, dass wir in den letzten Jahren ja auch Pandemie, Lieferkettenprobleme und so weiter, Krieg gelernt haben, dass es durchaus einen Unterschied gibt zwischen dem, was für einzelne Unternehmen und auch Branchen gut ist und was sozusagen volks- und gesamtwirtschaftlich für Deutschland und Europa gut ist. Ich erinnere, werde nur zwei Beispiele nennen. Das eine ist, wir haben eigentlich in der Pandemie festgestellt, dass wir abhängig sind beim Bezug von Medikamenten, also vor allen Dingen auch Antibiotika aus asiatischen Ländern. Da ist bis heute nichts passiert, weil das sich sozusagen für die Unternehmen nicht rechnet. Ein zweites Beispiel, wir haben uns mühselig von dem russischen Gas sozusagen unabhängig gemacht, haben auch politisch betrieben LNG-Terminals gebaut. Woher kommt dieses Flüssiggas jetzt? Fast ausschließlich aus den USA, weil das Flüssiggas aus Katar halt teurer ist. Also auch an der Stelle wieder eine totale Abhängigkeit an der Stelle von den USA. Betriebswirtschaftlich ist das absolut nachvollziehbar. Aber da sieht man, dass man schon auch sozusagen gewisse Eingriffe oder Rahmenbedingungen verändern muss, damit man tatsächlich wirtschaftlich autonomer, resilienter und auch sicherer in Europa dasteht.
Und das ist schon eine politische Entscheidung, Frau Wettach, die vielleicht dann eben aus politischer Sicht anders bewertet wird als aus Sicht eines einzelnen Unternehmens.
Absolut. Ich hätte auch ein Positivbeispiel für die Diskussion 5G. Es wurde ja schon erwähnt, Digitalinfrastruktur. Da gibt's ja tatsächlich einiges an Bemühungen aus Brüssel, eine Toolbox. Da hat schon die vorherige Kommission doch recht starken Druck ausgeübt. Und da gab's auch wirklich öffentliche Diskussionen, dass man sich mal überlegt, ob das eine gute Idee ist, wenn die Infrastruktur aus China kommt, wo möglicherweise mitgehört werden kann, wo jemand was ein- und ausschalten kann. Und die ganze Handy-Infrastruktur liegt flach. Also es geht ja, wenn man sich wirklich drum kümmert. Und ich finde das Positive, ich würde fast sagen, das einzig Positive an dieser Made-in-Europe-Debatte ist, dass wir jetzt mal über das Thema wirklich debattieren und dass die EU versucht, sich zu positionieren. Und wenn ich mir anschaue, den Besuch des Bundeskanzlers in China, der war sehr ambivalent. Da waren ja sehr viele Signale von, eigentlich brauchen wir euch. Und das finde ich eben falsch. Also da finde ich, wäre es gut, härter aufzutreten, auch mal Themen anzusprechen wie die Unterbewertung des Yuan, weil dadurch entsteht nämlich auch massiver Druck. Das sind Sachen, die könnten im Zusammenhang von G7 angesprochen werden. Aber wenn der Bundeskanzler hinfährt und eine riesengroße Wirtschaftsdelegation mitnimmt, entsteht doch der Eindruck, ja, fast so ein bisschen, wir betteln euch an um Aufträge und eigentlich wollen wir ja doch ganz gut miteinander auskommen. Und ich finde, da wäre es einfach sehr wichtig, bestimmte Themen sehr deutlich anzusprechen.
Aber gerade so ein Made in Europe, würde das denn die Position Europas im Gespräch mit China, mit den USA, mit anderen Handelspartnern stärken?
Naja, man tritt
Also,
aber man tritt doch an der Stelle dann auch souveräner auf. Der erste Schritt ist ja sowohl von China gekommen, also ich bin da völlig bei meiner Vorrednerin und da kann man noch vieles reinpacken, was zu Wettbewerbsverzerrungen führt, Subventionen und so weiter. Und der erste Schritt ist auch von den USA gekommen. Und wenn man gesehen hat, zum Beispiel in der Auseinandersetzung um Zölle, die Länder, also die sich vergleichsweise wenig dann hinbewegt haben zu den USA, ob das Indien oder Brasilien waren, sind jetzt nicht schlechter weggekommen als Europa mit eigentlich einer Vereinbarung, die von der Breite der Fachleute eigentlich als nicht besonders gut bezeichnet worden ist mit dem Zoll. Also in dieser neuen Welt, und das ist natürlich für Europa, was sich eigentlich seit seiner Gründung eigentlich immer mehr als so ein Soft-Law-Kontinent verstanden hat, der eben nicht militärisch agiert, sondern wirtschaftlich und politisch, sind da auch, glaube ich, gewisse Lernschritte notwendig, um an der Stelle auch mal souveräner in der Welt zu stehen. Und ich glaube, das ist sogar die einzige Chance, um mit den USA und mit China auf einer Augenhöhe wieder reden zu können.
Ja, ich glaube nicht, dass Made in Europe auf der Welt als Zeichen der Stärke empfunden würde, sondern eher als Zeichen der Schwäche, weil man beispielsweise eine Autoindustrie schützen würde, die eben nicht mithalten kann bei der elektronischen Technologie. Das haben die deutschen Autobauer teilweise verschlafen und bei European ist was Defensives. Also deswegen glaube ich nicht, dass das als Symbol der Stärke ankommen würde. Ich glaube, es wäre ganz, ganz wichtig, da einfach nochmal viel mehr strategisch sich hinzusetzen in Europa. Weil diese Stärke Chinas, die kommt ja nicht aus dem Nichts. Ich meine, der Fünfjahresplan, der ist 2015 beschlossen worden. Ich habe vor 20 Jahren mit jemandem von VW gesprochen, der mir sagte, ich habe eigentlich keine Lust, in einer Branche zu arbeiten, die langfristig von China dominiert wird. Also VW wusste das vor 20 Jahren. Das sind alles Sachen, die sind nicht vom Himmel gefallen. Mhm. Und dieses Buy European ist letztendlich zu schwach. Also es geht einmal um Subventionen für Elektrofahrzeuge und es geht ja um öffentliche Beschaffung. Mhm. Jetzt kann man sagen, das ist ein recht großer Betrag insgesamt.
Also ich kann aber mal eine Zahl, das, es geht um 15% der europäischen Wirtschaftsleistung. Genau. So viel hängt an öffentlicher Beschaffung jetzt mal in der EU. 15%.
Gut, aber davon ist ja dann nur wiederum ein Teil dessen sind ja Elektrofahrzeuge. Ne? Also das ist die ganze Verhandlungsmasse. Und wenn wir jetzt daher gehen und kaufen dann lauter Volkswagen, dann kriegt die Polizei nur noch welche von Volkswagen, also nur noch
paar Mercedes
Mercedes, BMW. BMW für in München, die kriegen BMW, die können dann ein bisschen schneller fahren und verfolgen. Aber letztendlich ist das dann auch wieder nicht ausreichend genug, um die Wirtschaft nach vorne zu bringen. Und die haben ja auch eingangs gesagt, es klingt erstmal gut, es appelliert so an unseren Patriotismus. Eigentlich kann man nicht so richtig dagegen sein.
Ist aber es sagen vielleicht wir mal so, naja, wenn man jetzt das anschaut, also wenn man jetzt konsequent das zu Ende denkt, was Sie jetzt sagen, dann würde man sagen, ja gut, dann setzen sich halt die Produkte durch in Europa, die am billigsten sind, dann fahren wir halt hier alle demnächst chinesische Autos und vielleicht noch ein paar Luxusautos von den deutschen Herstellern. Aber ich würde jetzt an der Stelle argumentieren und würde, ich bin in der Beschreibung der Situation völlig bei Ihnen. Ich würde sagen, Made in Europe als ein Baustein, ja, um der europäischen Industrie an bestimmten Stellen Zeit zu kaufen, damit aber dann auch wiederum Rückstände bei Innovationen aufgeholt werden können und sozusagen Hilfe für europäische Industrie auch, weil die anderen faul spielen. Also, dass da noch viel mehr sinnvoll wäre, bin ich auch völlig bei Ihnen, aber es ist immerhin mal so ein strategischer Schritt. Und man sieht ja auch, dass andere Länder, also Kanada zum Beispiel, macht ja auch bei Canadian und sichert da auch für eigene Industrien, die unter Druck gekommen sind, auch sozusagen mit ähnlichen Instrumenten Absätze. Also man steht damit jetzt auch nicht so ganz alleine. Aber wie gesagt, ich würde es einfach, ja, unzureichend, aber ein erster wichtiger Schritt, um sozusagen aus dem Tal der Tränen da rauszukommen.
Und vielleicht auch ein bisschen so eine Art Nachteilsausgleich. Also, dass man sagt, die Firmen, die hier in Europa produzieren, die haben ja auch zum Beispiel höhere Lohnkosten. Es gibt mehr Regeln und dieses Buy European könnte zumindest ein Stück weit das ausgleichen. Diesen, ich nenne es jetzt einfach mal, Wettbewerbsnachteil.
Also ich würde sagen, ja, ich wollte einfach mal den Blick in die Wissenschaft werfen. Ich meine, das sind ja Themen, die schon seit Jahrzehnten diskutiert werden und da haben wir auch interessante Zahlen, wenn man sich die USA anschaut, da gibt es schon seit Jahrzehnten Buy American Vorgaben. Es gibt den Jones Act, der verbietet es, innerhalb den USA Schiffe zu nutzen für den Transport, die nicht in den USA gebaut wurden, auf denen keine Amerikaner arbeiten und die nicht in den USA beflaggt sind. Das heißt, von der weltweiten Containerschiffflotte von über 6000 Schiffen sind da nicht mal 60 für verfügbar. Die US-Schiffsindustrie ist dadurch nicht wettbewerbsfähiger geworden. Ja. Wenn Sie einen Container schicken von New York nach Puerto Rico, der ist doppelt so teuer wie von New York nach Jamaika, was direkt daneben liegt. Also auch die Zahlen zu Buy American, da gibt es viele Untersuchungen, die zeigen, wie viele Milliarden da die US-Wirtschaft durch weniger Wettbewerb für diese Ausgaben macht. Das ist natürlich Geld, das an anderer Stelle fehlt. Das ist ja nicht so, dass wir hier unheimlich große Mengen an Geld haben, die wir verteilen können. Das ist eine Abwägungsfrage, für was man das Geld ausgibt. Und ich wollte noch den Punkt machen, mit Blick auf die Schutzmaßnahmen in der Debatte habe ich den Eindruck, dass oft der Eindruck entsteht, dass Europa naiv ist und bisher nicht richtig handelt. Also wenn wir uns die Handelsschutzmaßnahmen anschauen, wir haben Ende 2024 hatten wir knapp 200 Handelsschutzmaßnahmen in der EU in Kraft, viele davon gegenüber China. Und es gab auch Dutzende Untersuchungen. Das ist in den letzten Monaten natürlich mehr geworden. Also so, dass Europa nur zuschaut und nicht macht, das ist natürlich nicht der Fall. Das heißt nicht, dass es ausreicht, aber ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass es viele Instrumente gibt. Und in Europa haben wir ein Beschaffungsinstrument, das International Procurement Instrument, das man nutzen kann. Wir haben Foreign Subsidy Regulation, wir haben in der WTO viele Möglichkeiten für Klagen, für Verhandlungen, auch bilateraler Art. Und wenn wir uns die Handelsabkommen anschauen, die wir gerade auf dem Tisch haben mit Mercosur, mit Indonesien und so weiter, dort sind Vorgaben drin, die eben verhindern, dass Drittstaaten diese Handelsbeziehungen ausnutzen und uns praktisch nötige kritische Rohstoffe vorenthalten. Ich glaube, das ist ein Weg, der besser funktioniert, um uns resilienter zu machen als durch Abschottung.
Ich würde also auch gerne noch hinzufügen, wir sagen so leicht, China spielt faul. Das stimmt ja, aber ich fände es wichtig, da auch noch mal genau hinzuschauen, in welchem Bereich. Ne, geht es um Subventionen? Was genau passiert da? Und bei den Elektrofahrzeugen spielt eine ganz große Rolle die Software. Und das haben die deutschen Autobauer zum Beispiel völlig verschlafen. Die Amerikaner nicht. Tesla macht das vor, wie das geht. Und wenn halt solche entscheidenden Bausteine verschlafen werden, finde ich es halt echt schwach, wenn man hinterher hergeht und sagt, okay, bei den Autos, die die öffentliche Hand in Europa kauft, sorry, auf denen reite ich jetzt rum, aber die sollen den höchsten Anteil bekommen, 70% lokaler Anteil. Also bei den Autos, da haben wir was total verschlafen, aber da kaufen wir jetzt halt nur noch die europäischen Produzenten.
Wobei die Frage auch ist, ob die europäischen Autos diese Förderung überhaupt noch brauchen, weil sie sagen, die haben was verschlafen, aber im Moment, wenn man sich die meistverkauften Autos in Deutschland, die meistverkauften E-Autos anschaut, dann sind es auf jeden Fall immer noch die deutschen Hersteller da vorne dran. Also vielleicht brauchen diese Autos made in Germany gar nicht diese zusätzliche Unterstützung, oder?
Also in China verkaufen die fast nichts.
Ja, in China auf jeden Fall, ja. Aber es geht ja um Made in Europe und die europäische Beschaffung. Also ob die jetzt hier noch da groß, also weil sie was verschlafen haben, da zusätzlich noch unterstützt werden müssen oder ob sie vielleicht eh schon aufgeholt haben ein Stück weit. Zumindest hier in Europa, das könnte man ja auch nochmal diskutieren.
Wir halten halt aktuell die Chinesen draußen über, also wir verteuern sie aktuell über Zölle, ne?
Also man muss ja auch ganz klar sehen, also das rein aus, Sie haben ja das vorhin auch angesprochen, es gibt Unterschiede. Also in China sind die Lohnkosten betragen ein Viertel von denen in Deutschland. Und das heißt, es ist überhaupt gar nicht möglich, in bestimmten Bereichen, wie zum Beispiel bei Autos, über die Kosten den Wettbewerb zu gewinnen. Der lässt sich nur über Innovation gewinnen. Also das, was wir eigentlich auch immer, wo wir immer stolz drauf waren. Wir haben ja auch immer gesagt, wir sind innovativ vorneweg und damit können wir uns sozusagen den Sozialstaat und die Löhne leisten. So, das heißt, der einzige Weg hier muss eigentlich sein, und davon kann natürlich Made in Europe nur ein ganz kleiner Teil sein, wieder so innovativ zu werden, dass wir auch die Produkte wieder entwickeln, wo die Leute in aller Welt dann auch bereit sind, viel Geld für zu bezahlen, weil die einfach gut und vorne sind. So. Und deswegen ist das schwer mit der Automobilindustrie, weil die halt wirklich da die Sachen verschlafen hat. Und ich wollte noch zu meinem Vorredner auch sagen, also wenn man sich natürlich auch historisch anguckt, dann kann man auch natürlich gerade am Beispiel der Vereinigten Staaten aufzeigen, welchen gravierenden Folgen es gehabt hat, wenn man sozusagen Freihandel an bestimmten Stellen walten lässt. Und die USA waren halt von dem ersten China-Schock betroffen, den wir jetzt teilweise erleben. Mhm. Und der hat halt dazu geführt, dass ganze Regionen deindustrialisiert worden sind, die am Ende des Tages mit zu dem politischen Wechsel geführt haben, den wir heute haben. Also ich will nur sagen, man muss sich schon auch genau überlegen, was hängt an allem dran. Und ich würde sagen, auch vielleicht ketzerisch, wir sagen immer so, schreiten so auf Effizienz rum. Manchmal könnte, es kommt eben nicht nur darauf an, was man am Ende insgesamt an Wirtschaft hat, also wie groß der Kuchen ist, sondern es kommt eben auch darauf an, wie der sich verteilt und ob es zum Beispiel auch noch weiter gute Industriejobs in Deutschland gibt. Also das sind halt auch andere Fragestellungen, die da alle mit dranhängen. Und deswegen würde ich nicht so lapidar sagen, na gut, da hat halt die deutsche Autoindustrie was verschlafen. Ja, das ist so. Aber es ist ja immer noch das Rückgrat der Wirtschaft in Deutschland. Und dass man da eigentlich auch was für tun muss, um dieses Rückgrat wieder zu stärken, halte ich schon für richtig.
Ich glaube, die Frage ist eben nicht in erster Linie, dass man was tun muss, sondern wie man was tun muss, wenn ich sie jetzt richtig verstanden habe. Also es wurden ja schon auch andere Punkte genannt, jetzt von Frau Wettach und Herr Kober, wo man eben auch noch damit beitragen könnte, dass die Autoindustrie oder jegliche Industrie in Europa gestärkt wird. Also Stichwort Binnenmarkt stärken, Stichwort Bürokratieabbau, all diese Sachen. Und ich glaube, darum dreht sich ja eigentlich die Diskussion. Also wie machen wir es? Und ist Made in Europe ein richtiger Baustein oder ist er vielleicht im Endeffekt eher kontraproduktiv? Und eine Diskussion, die jetzt auch in Deutschland ja vorangetrieben wird, ist, muss man nicht Made in Europe machen, sondern vielleicht lieber Made with Europe? Also, dass man sagt, wir nehmen noch andere Länder da außerhalb Europas mit ins Boot, die sollen da auch von profitieren. Könnte das denn so ein Stück weit ein Königsweg sein?
Ja, sehr gutes Stichwort. Gestern wurde in Brüssel das EU-Schweiz-Abkommenspaket unterschrieben. Wir sind jetzt mit Blick auf die Forschungsförderung, ist jetzt nach langen Verhandlungen die Schweiz wieder beim europäischen Forschungsprogramm Horizon Europe dabei, auch mit dem Vereinigten Königreich haben wir da wieder eine Anbindung. Das heißt, wir haben hier in Europa eine ganz enge Forschungslandschaft von Universitäten, von Unternehmen, die da zusammenarbeiten, von gut ausgebildeten Fachkräften, jungen Menschen, die nötig sind, die wir auch benötigen für die Dekarbonisierung, für die ganzen Hightech-Bereiche, Branchen. Das heißt, das ist aus unserer Sicht, aus Sicht Großteil der deutschen Wirtschaft, der richtige Ansatz, mit Partnern zusammenzuarbeiten, die Lieferketten, die sich hier erarbeitet haben, zu stärken, durch Handelsabkommen, durch Rohstoffabkommen, Rohstoffpartnerschaften, dafür zu sorgen, dass eben die Unternehmen Planungssicherheit haben in ihren Lieferketten. Da gibt es viele Verhandlungen, die gerade geführt werden in der EU, gerade mit Südostasien zum Beispiel. Es werden Abkommen mit Indien, mit Südamerika bald umgesetzt. Das heißt, Europa ist ein rohstoffarmer Kontinent. Ne? Wir werden immer Importe benötigen von Rohstoffen und auch zunehmend natürlich von kritischen Rohstoffen, von Energie. Das heißt, wenn man mit Partnern Abkommen vereinbart, die zum Beispiel vorsehen, dass man sich bei Rohstoff, ja, bei kritischen Situationen, so wie sowas wie in der Corona-Krise vorgekommen ist, dass man sich da eng austauscht, dass man eben keine Exportverbote auf Pharmaprodukte macht, auf Lebensmittel, auf Energieprodukte, dann wäre das für uns unheimlich wertvoll.
Also könnte das, Herr Dumm, ein Kompromiss sein, dass wir eben nicht ganz so exklusiv nur in Europa denken, sondern unsere Handelspartner damit einbeziehen?
Also ich glaube, natürlich spricht vieles dazu, dass man sozusagen mit den Ländern, mit denen man Koalitionen jetzt schmieden kann, das auch tut. Und trotzdem, ob das nun Made in Europe ist oder ob das andere Dinge sind, es ist einfach wichtig, dass sozusagen in einer gewissen Weise Innovation auch wieder in Europa gedeihen kann. Und da gehören eben viele Punkte dazu, wie mehr Kapital. Da kann Made in Europe ein Punkt sein, dazu würde. Aber auch gehören meines Erachtens, dass es sozusagen in gewisser Weise auch Schutzräume dafür gibt, damit das auch wieder entstehen kann und nicht gleich abwandert. Und wir sehen ja auch in der heutigen Zeit auch diese Länder, wenn man nach Südostasien guckt, man schaut zum Beispiel Indonesien, dann leben wir auch an der Stelle in einer anderen Welt, weil Indonesien zum Beispiel die Ausfuhr von Kupfer verboten hat, von Rohkupfer, damit das im Land verarbeitet wird, damit in dem Land auch eine kupferverarbeitende Industrie entsteht. Und wir sind halt in einer Welt, die an der Stelle komplexer geworden ist. Und ja, also deswegen würde ich sagen, ja, das ist, ob man das jetzt so nennt. Ich finde, dass Europa an der Stelle eigentlich viel entschiedener auftreten kann, um einfach auch in diesem Wettstreit, ja vor allen Dingen auch mit den USA und China, da mal Flagge zu zeigen. Deswegen würde ich eigentlich bei dem Made in Europe bleiben und nicht diesem Kompromiss, der dann wieder so ein Stück weit weichgespült ist. Also dann sollte man es vielleicht eher ganz lassen, als dass man da wieder so eine Verwässerung reinbringt.
Also Made in Europe auch auf die Gefahr hin, dass man andere dann eben verprellt, die ja gerade auch Herr Kober schon angesprochen hat.
Ja, aber das sind ja Länder, also wie gesagt, Kanada macht das auch. Hm. Andere Länder, mit denen man jetzt handeln will, auch Indien und Indonesien, die machen ja auch noch ganz viele Sachen, um ihre Wirtschaft zu schützen. Also ich bin mir da absolut sicher, dass man sich mit denen am Ende des Tages auch einigt, wenn man da strategische Interessen hat. Das wird nicht daran scheitern, also diese Kooperation wird nicht daran scheitern, dass hier die öffentliche Hand in Europa ein Stück weit mehr die Produkte aus Europa einkauft.
Wissen Sie, was ich mich auch noch frage und was wir irgendwie noch gar nicht besprochen haben, können wir das eigentlich überhaupt leisten? Also wenn wir sagen, wir schreiben einen bestimmten europäischen Content jetzt für bestimmte Produkte, Batterien oder weiß ich nicht, oder E-Autos vor, geht das überhaupt? Also nicht technisch, sondern sind
von
wir
der
in
Masse, der
ja genau
was?
Von der Masse genau.
So um da einzuhaken, vielleicht mit Blick auf das Vereinigte Königreich. Wir haben ja ein Handelsabkommen verhandelt, seit das UK aus der EU ausgetreten ist, und da gab es eine Bestimmung mit Blick auf elektrische Autos, dass eben innerhalb von wenigen Jahren da ein bestimmter Anteil in der EU gefördert werden muss, einen lokalen Wertschöpfungsanteil haben muss. Das sind die sogenannten Ursprungsregeln. Mhm. Die Deadline wurde gerissen. Die Unternehmen weder im UK noch in Europa konnten das einhalten. Und wir haben Ende des Jahres jetzt die neue Frist. Auch das ist absehbar, dass das nicht zu halten ist. Das heißt, solche Vorgaben, die es schon vor vielen Jahren gab, auf die sich die Unternehmen auch versucht haben vorzubereiten. Ne? Es ist ja nicht so, dass die Unternehmen nichts gemacht haben. Aber es ist einfach sehr schwierig, in manchen Branchen da sich wirklich autark aufzustellen. Und das sehen wir in vielen Bereichen. Deswegen ist unsere Sorge auf jeden Fall, dass wir in manchen Bereichen vielleicht einfach Versorgungsprobleme haben, wenn wir da komplett manche Länder ausschließen werden oder Unternehmen sich einfach dann nicht mehr auf bestimmte Projekte bewerben. Und natürlich ist die ganze Frage auch Investitionen. Ne? Wir brauchen ja Investitionen in Deutschland, in Europa, für die Infrastruktur, für andere Bereiche. Und dafür brauchen wir auch ausländische Investitionen. Wir haben sehr große Kapitalbestände von Drittstaaten in Europa und Maßnahmen, die natürlich dazu führen, dass diese Investitionen stärker geprüft werden, schon bei niedrigen Hemmschwellen, die zu Bürokratie führen, die schrecken natürlich ausländische Investoren ab und nicht nur die aus diesen Ländern, die gerade genannt wurden, aber sondern alle Trendländer.
Aber sagen, es profitieren ja auch die ausländischen Unternehmen, die in Europa produzieren. Wir haben hier japanische, südkoreanische,
auch chinesische
Autohersteller, wir haben die Taiwanesen bauen die riesige Chipfabrik in Dresden. Also es gibt ja, also das ist ja, sagen wir mal, genauso wie deutsche Unternehmen auf die Zölle in den USA damit reagieren, da verstärkt in Fertigung zu gehen oder auch nach dem Inflation Reduction Act, ist das natürlich auch ein gewisser Anreiz einfach für Unternehmen von außerhalb Europas nach hier zu kommen, was ja auch gerade mit Blick auf Unternehmen, die vielleicht sogar weiter sind als wir hier, auch für uns eine Bereicherung wäre, oder sehe ich das falsch?
Also grundsätzlich haben Sie natürlich recht, aber ich meine, wir reden hier von Industrien und auch, wir hatten über die Autoindustrie gesprochen, von Unternehmen und auch von uns als Deutschland, wo wir im Ausland sehr, sehr viel Geschäft haben. Viele Unternehmen machen im Ausland mehr Gewinn als in Deutschland und finanzieren damit auch Jobs und Produktion quer, die sich sonst in Deutschland, in Europa nicht mehr lohnen würde. Das heißt, wir haben über 9 Billionen an europäischen Investitionen in Drittstaaten. Das heißt, da ist natürlich viel Geld, das auch von Gegenmaßnahmen getroffen werden könnte. Und wenn wir als exportstarke Länder sagen, wir glauben gar nicht mehr, dass wir weltweit noch wettbewerbsfähig sind, dann ist das natürlich schon ein schweres Zeichen an alle Handelspartner.
Aber sehen Sie denn, also ich meine, es ist ja die Reaktion Europas auf das, was andere gemacht haben, oder? Also ist das nicht eine wahnsinnig defensive Haltung, wenn man sich hinstellt und sagt, ja, wir machen gar nichts, dann werden doch die USA und China ermuntert, weitere Schritte zu machen, weil Europa eben an der Stelle das alles sozusagen hinnimmt.
Weil wir
oder?
Uns nicht wehren, ja, Frau Wettach.
Aber es geht ja nicht darum, gar nichts zu machen. Ne? Also Herr Kober hat ja vorhin die Instrumente schon geschildert. Es passiert ja einiges in Richtung Anti-Dumping, Anti-Subvention. Also es gibt ja jede Menge Verfahren. Vielleicht wäre es da auch gut, die nochmal zu beschleunigen, da sich auch nochmal Mechanismen zu überlegen, wie man da schneller reagieren kann. Das ist natürlich alles reaktiv, total klar. Aber wenn jetzt Buy European die große Antwort sein soll auf das, was Herr Macron, der französische Präsident, den chinesischen Tsunami nennt, dann kann ich nur sagen, es ist wieder viel zu wenig. Also es ist einerseits, es ist groß, um Ärger auszulösen bei den Handelspartnern, und zu klein, um irgendetwas zu bewirken, beziehungsweise kontraproduktiv, wenn eben Industrien abgeschottet werden. Dieser Vorschlag ist ja schon 3-mal verschoben worden. Der sollte im Dezember kommen.
Ja.
Und wenn ich mich zurückerinnere, der letzte Vorschlag, der hier ähnlich verschoben wurde, war das Lieferkettengesetz. Und ich finde, das ist ein wahnsinnig schlechtes Omen.
Aber würden Sie denn jetzt sagen, also Lieber keinen Schritt als einen kleinen Schritt?
Ich habe ja mehrfach erklärt, warum ich ihn nicht für positiv halte, diesen Schritt.
Sie sagen, die Nachteile überwiegen. Es braucht andere Sachen, aber eben nicht Made in Europe.
Ja.
Das war das Forum in SWR Kultur zum Thema Made in Europe. Neue Chance für die Wirtschaft? Es diskutierten Kaspar Domen von Table Media, Clemens Kober vom DIHK und die freie Journalistin Silke Wettach. Mein Name ist Geli Hensoldt. Ich sag danke fürs Zuhören.